Manchmal fragen wir uns, warum ausgerechnet nach starken geistlichen Erfahrungen, einer klaren Führung, einer Segnung in der Gemeinde oder einem tiefen Eindruck im Gebet, plötzlich harte Prüfungen auftreten. Die Evangelien zeigen, das ist kein Zufall, sondern ein Muster in Gottes Handeln. So wie David nach seiner Salbung Jahre der Verfolgung erlebte und Israel nach dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste geführt wurde, so wird auch der vom Vater bestätigte König Jesus direkt nach seiner Salbung vom Geist in die Wüste geführt. Dort wird sichtbar, was im Verborgenen gilt, ob er als wahrer Mensch Gott vertraut, dem Wort gehorcht und jede Abkürzung des Feindes zurückweist. Gerade in dieser verborgenen Auseinandersetzung leuchtet seine königliche Würde auf und wir erkennen darin die Linie für unser eigenes Leben mit Gott. Vom Geist geführt, Berufung und Prüfung gehören zusammen. Am Jordan öffnet sich der Himmel, eine Stimme nennt Jesus den geliebten Sohn, der Heilige Geist kommt auf ihn herab und der nächste Satz des Evangeliums erzählt nicht von Jubel, sondern von der Wüste. Matthäus berichtet, dass Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt wird, um vom Teufel versucht zu werden. Gerade der Geist, der ihn salbt, führt ihn an den Ort der Entbehrung. Das ist kein Zufall, sondern Offenbarung von Gottes Weg mit seinem gesalbten König, Berufung und Prüfung sind bei ihm nicht zu trennen. Der Vater verbirgt seinen Wohlgefallen nicht, aber er versiegelt es auch nicht in einer geschützten Zone, er stellt es in den Wind der Anfechtung. Was am Jordan zugesprochen wird, soll in der Wüste bewährt werden. In Gottes Verwaltung ist die Reihenfolge immer Erwählung, Salbung und Prüfung. Nachdem der himmlische König gesalbt und eingesetzt worden war, wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um geprüft zu werden. Er ging nicht aus sich selbst in die Wüste, er wurde von eben diesem Heiligen Geist dorthin geführt, der auf ihn herabgekommen war. In Gottes Ökonomie werden wir, nachdem wir zu etwas eingesetzt worden sind, immer geprüft. Wenn der Herr Jesus eine Prüfung nötig hatte, wie ist es dann mit uns? Dieses Muster zieht sich durch die ganze Schrift. Israel wird aus Ägypten gerettet, doch der Weg ins verheißene Land führt durch 40 Jahre Wüste, dort wird offenbar, ob das Volk an Gottes Güte festhält oder ihm misstraut. In 5. Mose Kapitel 8 Vers 3 heißt es, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Mose erlebt 40 Tage und Nächte auf dem Berg, Elia geht in der Kraft einer göttlichen Speise 40 Tage bis zum Horeb. Erwählung, Salbung, besondere Nähe Gottes und dann die lange, nüchterne Strecke, in der Vertrauen geschliffen wird. Wenn der Sohn Gottes selbst nicht an dieser Schule vorbeigeführt wird, zeigt das, wie ernst Gott unsere Berufung nimmt, er ehrt sie, indem er sie prüft. Ganz ähnlich verläuft oft der Weg im persönlichen Leben, in der Ehe, im Dienst, im Gemeindeleben. Am Anfang steht nicht selten eine Art Honeymoon, vieles gelingt, Beziehungen sind warm, Erwartungen hoch. Dann aber kommen Spannungen, erste Enttäuschungen, verborgene Kämpfe im Inneren. Manches, was leicht und selbstverständlich schien, wird mühsam. Gerade dann drängt sich der Gedanke auf, Gott habe sich zurückgezogen oder die Berufung sei doch nicht echt gewesen. Die Wüstengeschichte Jesu widerspricht diesem Empfinden. Sie deutet solche Phasen als Ausdruck der Leitung desselben Geistes, der zu Beginn Freude schenkt. Gott zieht sich nicht beleidigt zurück, sondern er führt tiefer hinein, weg von der Stütze durch äußere Bestätigung, hin zu einem Vertrauen, das auf seinem Wort ruht, auch wenn kaum etwas dafür spricht. Römisch 8:28 fasst diese Perspektive in einen schlichten, aber kraftvollen Satz, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge schließen eben auch die Wüste ein, die unerwarteten Spannungen, die verborgenen Kämpfe. Im Licht des gesalbten Königs in der Wüste dürfen solche Zeiten eine neue Farbe bekommen, nicht mehr nur als Beweis der eigenen Schwäche und des Mangels an sichtbaren Erfolgen, sondern als der Ort, an dem Gott die Berufung vertieft. Wer diese Spur erkennt, muss die Wüste nicht romantisieren, aber er kann in ihr damit rechnen, dass der Vater am Werk ist. Das macht nüchtern und zugleich stillfroh, Berufung ist kein zarter Traum, der nur im Schutzraum überlebt, sondern ein Weg, auf dem Gott uns so formt, dass in uns mehr von seinem Charakter und weniger von fremdem Glanz zu sehen ist. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Berufung und Prüfung gehören zusammen, weil Gott sein Ja zu uns nicht in Watte packt, sondern im Gegenwind der Wüste bewährt, wo wir lernen, diese Zeiten als Weg der väterlichen Schulung zu sehen, verlieren sie etwas von ihrem Schrecken und werden zu Orten, an denen unser Vertrauen tiefer in Gottes Wort verwurzelt wird als in jede sichtbare Sicherheit. Der König als wahrer Mensch siegt durch das Wort statt durch Macht. Der gesalbte König tritt nicht mit einem machtvollen Auftritt auf den Bühnen Jerusalems in seinen Dienst ein, sondern ausgehungert, allein und äußerlich schwach in der Wüste. Gerade dort zeigt sich, wie er als wahrer Mensch König ist. Die erste Versuchung trifft einen sehr menschlichen Punkt: Wenn du Gottes Sohn bist, so sage, dass diese Steine Brot werden. Der Hunger drängt, die Fähigkeit zur Machttat ist vorhanden und der Vorschlag scheint harmlos. Doch Jesus antwortet nicht aus dem Druck seines Mangels, sondern aus dem Hören auf Gottes Wort. Er zitiert 5. Mose Kapitel 8 Vers 3 und legt damit offen, was ihm wichtiger ist als die sofortige Lösung eines realen Problems, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Er besteht die Prüfung nicht, indem er seine Gottheit präsentiert, sondern indem er als gehorsamer Mensch aus dem Wort lebt. Nachdem er im Wasser getauft und mit dem Geist Gottes gesalbt worden war, ließ Jesus sich als Mensch in allem vom Geist leiten. Das macht deutlich, dass sein königlicher Dienst in seiner Menschlichkeit vom Geist bestimmt war. Diese Versuchung war eine Prüfung, die zeigen sollte, dass er dafür befähigt war, der König für das Königreich der Himmel zu sein. In der zweiten Versuchung wird die Szene religiös, der heilige Ort, der Tempel, das Dach und der Versucher, der nun selbst die Schrift benutzt. Er zitiert Psalmworte und legt nahe, Gott möge doch durch ein spektakuläres Eingreifen seine Bewahrung beweisen. Die Falle liegt darin, dass das Vertrauen zum Anspruch wird, Gott soll erscheinen, um die eigene Stellung zu bestätigen. Jesus entlarvt dies als Versuchung, Gott zu instrumentalisieren. Er antwortet mit einem anderen Wort, ebenfalls aus dem 5. Buch Mose, und stellt fest, dass es keine Frömmigkeit ist, Gott auf die Probe zu stellen. Wiederum steht geschrieben, diese Antwort macht deutlich, dass die Schrift nur dann Schutz bietet, wenn sie im Ganzen gehört wird. Es genügt nicht, einzelne Verse zu isolieren, die das eigene Anliegen stützen, das Herz des Königs ordnet sich dem Gesamtton des göttlichen Wortes unter. Die dritte Versuchung legt schließlich den tiefsten Konflikt offen, ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Der Weg der Abkürzung tut sich auf, Herrschaft ohne Kreuz, Einfluss ohne Leiden, Königsein ohne den Weg des Gehorsams. Es ist bezeichnend, dass Jesus hier nicht mehr nur mit einem weiteren Schriftwort antwortet, sondern den Versucher direkt zurückweist, gehe hinweg, Satan. Gleichzeitig bleibt er bei dem einfachen, aber entscheidenden Bekenntnis zum ersten Gebot, Anbetung gehört allein Gott. Er verzichtet bewusst darauf, königliche Macht mit den Mitteln dieser Welt zu gewinnen. Seine Königswürde wird nicht durch spektakuläre Taten oder religiöse Effekte beglaubigt, sondern durch einen Weg, der äußerlich schwach und unscheinbar ist. 2. Korinther Kapitel 13 Vers 4 beschreibt diese Spannung so, denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Damit wird deutlich, was der Weg des Königs ist und was er für seine Nachfolger bedeutet. Jesus überwindet nicht durch Zurschaustellung göttlicher Macht, sondern indem er als wahrer Mensch den inneren Raum seiner Entscheidungen vom Geist Gottes bestimmen lässt. Das geschriebene Wort wird ihm im Augenblick der Versuchung zum lebendigen Zuspruch, zum augenblicklichen Wort, an das er sich bindet. Seine Autorität besteht gerade darin, dass er nicht selbstherrlich aus seiner Kraft schöpft, sondern sich dem Willen des Vaters unterstellt. Das macht seinen Sieg zugleich unerreichbar und erstaunlich Naum unerreichbar, weil er der einzigartige Sohn ist, Naum, weil er diesen Sieg in einer Menschlichkeit erringt, in die wir hineingenommen werden. Darin liegt Trost und Anspruch zugleich, der Weg der Nachfolge führt nicht über religiöse Selbstinszenierung oder spirituelle Abkürzungen, sondern über das stille, entschiedene Vertrauen auf das Wort Gottes, das stärker ist als Hunger, religiöse Erwartungen und die Lockung der schnellen Herrlichkeit. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich sie. Der gesalbte König siegt nicht, indem er seine göttliche Macht spektakulär ausspielt, sondern indem er als wahrer Mensch im Hören und Gehorchen gegenüber Gottes Wort bleibt, wo wir uns von diesem Weg prägen lassen und im Druck nicht nach Abkürzungen greifen, sondern dem gesprochenen Wort Gottes mehr Gewicht geben als Hunger, religiösem Eindruck oder glänzenden Angeboten, teilen wir in unserer Schwachheit etwas von der königlichen Standhaftigkeit Jesu. Mit dem König leben, jenseits von Sorge, religiöser Show und weltlicher Ehre. Die drei Versuchungen des Herrn sind mehr als ein einmaliger Konflikt zwischen Jesus und dem Satan. In ihnen bündelt sich, was das Herz des Menschen bis heute bewegt, Sorge um das tägliche Leben, die Suche nach geistlicher Wirkung und die Sehnsucht nach Anerkennung und Einfluss. Wer zum Volk des Königs im Königreich der Himmel gehört, begegnet denselben Feldern, nicht im gleichen Maß, aber in verwandter Gestalt. Die Sorge um Versorgung ruft danach, den Lauf des Glaubens zu bremsen, Entscheidungen werden vom Wunsch nach Sicherheiten bestimmt, nicht vom Reden Gottes. Jesus zeigt in der Wüste eine andere Freiheit. Sein Vertrauen ruht nicht auf einer garantierten Lebensqualität, sondern auf dem Wissen, dass der Vater weiß, was er braucht und dass sein Wort der eigentliche Nährboden des Lebens ist. Paulus nimmt denselben Ton auf, wenn er in Philipper 4,12 bezeugt, ich weiß auch, was es heißt, erniedrigt zu sein, und ich weiß, was es heißt, Überfluss zu haben, in jeder Sache und in allen Dingen habe ich das Geheimnis gelernt, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Hier spricht nicht Gleichgültigkeit, sondern eine innere Freiheit, die aus der Gemeinschaft mit Christus wächst. Nicht nur der König, sondern auch das ganze Volk des Königreichs muss mit den Dingen des täglichen Lebens, mit der religiösen Macht und mit der weltlichen Herrlichkeit fertig werden und sie überwinden. Wenn wir diese drei Versuchungen nicht überwinden, stehen wir außerhalb des Königreichs. Wenn wir das Volk des Königreichs sein wollen, müssen diese drei Dinge unter unseren Füßen liegen. Im religiösen Bereich nimmt die Versuchung oft die Gestalt von Show und Selbstdarstellung an. Es können echte Gaben und Erfahrungen sein, die plötzlich den Charakter von Beweisen annehmen sollen, Beweise für besondere Geistlichkeit, für die eigene Bedeutung im Gemeindeleben, für die Richtigkeit eines Weges. Die zweite Versuchung des Herrn am Tempel entlarvt diese Tendenz. Der Wunsch, gesehen zu werden, kann sich mit geistlichen Worten und Bibelzitaten verbinden und doch im Kern Gott auf die Probe stellen, er soll bestätigen, was man sich selbst ausgedacht hat. Jesus weigert sich, die Nähe des Vaters auf Kosten der Ehrfurcht zu instrumentalisieren. Wo sein Volk diesem Weg folgt, verliert religiöse Inszenierung an Glanz. Gebet, Dienst, auch sichtbare Zeichen werden nicht abgeschafft, aber sie sind nicht mehr Bühne für das eigene Ich, sondern Ausdruck einer Beziehung, die keinen Beweis mehr nötig hat. Das bringt Ruhe in das geistliche Leben und befreit von dem Druck, immer noch etwas vorweisen zu müssen. Die dritte Versuchung, die Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit, trifft einen besonders feinen Nerv, auch innerhalb der Gemeinde. Anerkennung, Einfluss, ein gutes Bild vor anderen, das alles ist nicht an sich böse, kann aber zur verborgenen Triebfeder werden. Kolosser 3,5 formuliert zugespitzt, darum bringt eure Glieder, die auf der Erde sind, zu Tode, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habgier, die Götzendienst ist, Habgier, das Verlangen nach mehr, wird hier Götzendienst genannt, weil sie etwas anderes ins Zentrum stellt als Gott. Die Verheißung des Herrn bleibt dem entgegengesetzt, wer sein Leben verliert, wird es finden. Sein eigenes Gehe hinweg, Satan, im Angesicht der angebotenen Herrlichkeit ist die klare Entscheidung, dass Gott allein der Ort seiner Anbetung und damit auch seiner Identität ist. Daraus wächst eine stille, aber starke Freiheit, die Freiheit, treu und unbeachtet zu dienen, ohne innerlich an der fehlenden Sichtbarkeit zu zerbrechen. In all dem wird sichtbar, dass das Leben mit dem König eine andere Würde kennt als die glänzenden Maßstäbe dieser Welt. Der Weg jenseits von Sorge, religiöser Show und weltlicher Ehre ist nicht grau, sondern von einer leisen, tiefen Freude getragen, der Freude, einem Herrn zu gehören, der selbst diesen Weg gegangen ist. Offenbarung Kapitel 12 Vers 10 beschreibt die endgültige Perspektive so: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, jetzt ist die Errettung gekommen und die Kraft und das Königreich unseres Gottes und die Vollmacht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, ist hinabgeworfen worden. Im Licht dieses kommenden Königreichs verlieren die Angebote der Welt an Gewicht. Dort, wo Menschen mit Jesus durch ihre kleinen Wüsten gehen, alltägliche Sorgen vor ihm ausbreiten, religiöse Masken ablegen und der stilleren Ehre Gottes den Vorrang geben, wird schon jetzt etwas von dieser kommenden Wirklichkeit spürbar. Das gibt Mut, den eigenen Weg nicht nach der Lautstärke des Erfolgs zu beurteilen, sondern nach der Treue zu dem König, der in der Wüste gesiegt hat und seine Nachfolger in seinen Sieg hineinzieht. Ich weiß auch, was es heißt, erniedrigt zu sein, und ich weiß, was es heißt, Überfluss zu haben. In jeder Sache und in allen Dingen habe ich das Geheimnis gelernt, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Darum bringt eure Glieder, die auf der Erde sind, zu Tode, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habgier, die Götzendienst ist. Der Sieg des Königs über Sorge, religiöse Show und weltliche Ehre öffnet uns einen Weg, auf dem Vertrauen wichtiger ist als Absicherung, Echtheit wichtiger als Eindruck und Gottes Anerkennung kostbarer als jede menschliche, wo wir uns Schritt für Schritt auf diesen Weg einlassen, gewinnt unser Alltag eine stille königliche Würde, die nicht aus eigener Stärke stammt, sondern aus der Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Herr Jesus Christus, danke, dass du als gesalbter König nicht den Weg der Abkürzung gegangen bist, sondern in der Wüste als wahrer Mensch treu geblieben bist und den Versucher durch das Wort Gottes überwunden hast. Du kennst auch unsere Prüfungen in Sorge um die Versorgung, in religiösen Erwartungen und im Verlangen nach Anerkennung, und du bist uns darin nicht fern, sondern an unserer Seite. Stärke in uns das Vertrauen, dass dein Wort uns wirklich trägt, auch wenn äußere Sicherheiten wanken, und schenke uns ein Herz, das Gott allein ehrt und dient. Befreie uns von der Angst, zu kurz zu kommen, von dem Drang, uns geistlich zu beweisen, und von der versteckten Suche nach Ehre, damit dein Charakter in unserem Alltag sichtbar werden kann. Fülle uns neu mit deinem Geist, damit wir in den Versuchungen dieser Zeit in deiner Kraft bestehen und als Menschen leben, die von dir, dem wahren König, geprägt sind. Amen.